So, Römer 12,2 sagt uns, dass wir Christen unser Denken erneuern sollen, dass wir umdenken sollen und unser Denken an Gottes Wahrheiten anpassen und diese Wahrheiten über die Fakten der natürlichen Welt stellen. Das macht Sinn, weil die natürliche Welt, die Fakten sind oft einmal ungut, aber das, was die Wahrheit Gottes ist, ist eine gute Sache. Und deshalb studieren wir die Bibel, vorrangig das Neue Testament. Das ist das Maßgebliche, weil wir sind ja jetzt im neuen Bund und nicht mehr im alten. Wenn du durch Glauben an Jesus wiedergeboren bist, dann wohnt der Geist Christi in dir. Der Geist Christi wohnt in deinem Geist. Das ist eine gute Botschaft. Und dieser Geist Christi hat deinen Geist wieder lebendig gemacht. Du bist vom Tod zum Leben übergegangen. Also du als Mensch, du bist wieder lebendig geworden. Das hört sich vielleicht blöd an, weil man ja meint, man lebt, ja. Aber es geht hier um den Geist. Der war vorher, ja, aus der Sicht Gottes tot. Und nachdem der Geist Christi Einzug genommen hat, wurde dein Geist wieder lebendig. Ja, weil du lebst ja nicht nur im natürlichen Bereich, deinem Fleisch, deinem körperlichen, seelischen, sondern du lebst auch auf der geistlichen Ebene, wenn dein Geist wieder lebendig gemacht worden ist. Vorher nicht. Das macht den Unterschied aus. Das ist ein Riesenunterschied. Das wissen bloß so viele Christen nicht und deshalb machen sie sich diesen Vorteil auch nicht zunutze. Und deshalb rede ich davon, lehre ich davon, damit wir uns diesen Vorteil, dass der Geist in uns, dass wir im Geist lebendig sind, dann können wir uns diesen Vorteil wieder für uns zunutze machen. Ich fange jetzt an mit Römer 8, 9 und 10. Schreibt uns der Paulus, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist zwar der Leib tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Also der Geist aber am Leben oder lebendig wegen der Gerechtigkeit, wegen der Rechtfertigung, wegen der Sündlosigkeit, wegen dem, was Jesus eben für uns getan hat, ist der Geist wieder am Leben, ist wieder lebendig. Nicht mehr tot oder, ja, man könnte fast sagen, unlebendig. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Unlebendig ist zwar da, aber rührt sich nicht, könnte man vielleicht auch sich so vorstellen. Aber vorher lebt halt der Körper, das Fleisch vorrangig, gibt den Ton an. Und nicht der Geist. Der Paulus nennt unseren Leib einen Leib der Niedrigkeit in Philipper 3, 21. Deshalb kann er hier schreiben, dass der Leib zwar tot der Sünde wegen ist. Der Leib, sagt Paulus, ist tot wegen der Sünde. Weil der Leib der Niedrigkeit noch Teil der alten sündigen Schöpfung ist, noch nicht erlöst ist und noch nicht umgestaltet wurde, so wie es uns im 1. Korinther 15, 51 berichtet wird, dass wir eines Tages umgestaltet werden, verwandelt werden in einen Leib der Herrlichkeit, so wie Jesus nach der Auferstehung war. Aber das haben wir momentan noch nicht. Deshalb sagt der Paulus, dass unser Leib zwar tot ist, der Sünde wegen. Ja, aber sagen die Leute, ich lebe doch, mein Körper ist noch nicht im Grab. Ich kann mich ja bewegen, ich kann ja alles Mögliche tun. Vom Natürlichen her ist das richtig und ist am Leben, aber aus der geistlichen Sicht ist er eigentlich tot, weil er ja, auf dem Weg zum Tod ist, sozusagen. Irgendwann kommt der Tag und die Stunde, da wo einfach der Geist, die Seele herausgeht aus dem Leib und dann ist er wirklich tot, dann rührt er sich auch nicht mehr. So kannst du das sehen. Aber unser Leib der Niedrigkeit wird irgendwann umgestaltet in den Leib der Herrlichkeit, so wie Jesus war nach seiner Auferstehung. Aber im Geist sind wir jetzt schon lebendig. Der Geist in uns ist wiedergeboren, auferweckt, Teil der neuen Schöpfung. Das ist für uns das Ausschlaggebende, das Wichtigste. Jesus lebt in uns und gibt uns Leben, weil er uns gerecht gemacht hat, weil er uns begnadigt hat, weil er uns seine Sündlosigkeit übertragen hat und hat uns einfach ja, dick und fett beschenkt. Und diese Sache sollen wir Christen uns bewusst werden und uns dann auch zunutze machen. So, jetzt schreibt der Paulus im Vers 11 weiter. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist ein Paulus-Vers, Paulus-Satz, lang und ein bisschen verschachtelt, aber steckt sehr viel drin. Es fängt an, wenn aber der Geist dessen. So, dann stellt sich die Frage, wessen Geist? Das beantwortet er in dem Vers, Gottes Geist. Also wenn der Geist Gottes, derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, und derselbe Geist, der all die Zeichen und Wunder durch Jesus und die Jünger gewirkt hat, der Geist, der alles zu tun vermag, in uns lebt, dann, ja dann, und nicht bloß dann, sondern er ist ja in uns, er ist ja schon in uns. Ich habe in Klammern hier dazu geschrieben, dann gibt es keine Grenzen, weil für diesen Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, nach 3 Tagen tot, nach diesem Leib, der so zerschlagen und verwundet und kaputt gemacht wurde, wenn der wieder auferweckt werden kann, wieder lebendig werden kann und dann auch noch umgestaltet, verherrlicht ist und dieser Geist es tun kann, dann ist die Aussage, dann gibt es keine Grenzen, gar nicht einmal so abwegig, oder? Denk mal darüber nach. Denk mal darüber nach, wer das eigentlich ist, der da in dir ist. Wenn du da ernsthaft darüber nachdenkst und dir das bewusst wird, müsstest du eigentlich schon langsam begeistert werden über das. Wenn du das immer abwägst mit dem, was du im Natürlichen siehst, hörst und fühlst und Erfahrungen hast, dann wird die Begeisterung sich wahrscheinlich ein bisschen in Grenzen halten. Wenn du aber dem, was die Bibel sagt, vollen Raum gibst und nicht mehr deinen Blick auf die natürlichen, fleischlichen Dinge richtest, wird es einen Begeisterungssturm hervorbringen. Ein Begeisterungstornado kannst du sagen, gibt's aus dir heraus. Dann wirst du vielleicht einmal hüpfen und springen. Entscheide dich am besten, dem Wort der Bibel zu glauben, mehr als all den Fakten, die vielleicht dir die natürlichen Begebenheiten und deine Sinne vermittelt haben. Also wenn du weißt, dass du Jesus dein Leben übergeben hast, dass du von neuem geboren wurdest, im Wasser getauft und mit Heiligen Geist getauft bist, dann brauchst du nicht mehr so sagen wie der Paulus hier, wenn aber der Geist dessen, wenn aber der Geist Gottes in mir wohnt, dann macht er meinen sterblichen Leib lebendig. Du brauchst nicht mehr sagen, wenn, sondern du kannst sagen, da aber der Geist Gottes in mir wohnt, weil es ist so eine Tatsache. Oder weil der Geist Gottes in mir wohnt, ist vielleicht noch treffender. Weil sein Geist, Gottes Geist, der allmächtige Geist Gottes in mir wohnt, in mir ist, in mir zu Hause ist, dann macht er meinen sterblichen Leib lebendig. Dann erfüllt er meinen Leib mit Leben, mit göttlichem Leben und göttlicher Kraft. Und das ist doch einmal eine Tatsache oder eine begeisterungsfähige Sache, oder? Denk viel darüber nach, meditiere darüber, dass das zu einer Wahrheit in dir wird, zu einer Realität. Und dass nicht mehr die Realität das ist, was ja, die natürlichen Begebenheiten sind, sondern dass die Realität, die der Herr gesagt hat, für dich die oberste Realität ist. Also dieser Geist Gottes, kein geringerer ist es als Gottes Geist. Ja, es ist nicht irgendwie was, ja, das ist ja bloß die dritte Person der Gottheit. Nein, der Geist Gottes ist auch Gott und der ist in dir. Und dieser Geist hat Jesus aus dem Totenreich herausgeführt, hat seinen Körper wieder lebendig gemacht, hat es wieder zusammengestellt, was zusammengehört, und hat Jesus wieder lebendig gemacht. Das schafft nicht gleich irgendjemand, oder? Aber er konnte das tun, weil er das, ja, Gottes Plan und Gottes Willen einfach erfüllt hat. Und dieser Geist ist auch in dir und ist auch in mir. Das müssen wir uns noch viel, 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 viel mehr bewusst machen. So lange, bis wir auch dementsprechend anfangen zu glauben und aus dem Glauben heraus auch dann so zu handeln, zu reagieren, so zu reden, so zu beten und so weiter. Also diese Tatsache, was ich hier gelesen habe, dass dieser Geist auch unseren sterblichen Leib wieder lebendig machen wird, Das ist vorrangig, können wir es einmal so sagen, vorrangig bedeutet es, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er unseren Leib umgestalten und verwandeln in einen Geistleib, ebenso wie Jesus. Ja, vom Leib des Todes, der Niedrigkeit, wegen der Sündhaftigkeit, zu einem Leib der Herrlichkeit und zum ewigen Leben. Das ist mit Sicherheit die wichtigste Aufgabe dieser Aussage der Bibel oder das, was der Geist in uns tut. Aber es ist nicht die einzige Aufgabe. Und vor allen Dingen wissen wir nicht, wann dieser Tag und diese Stunde ist, wo das passiert, wo wir unseren Leib erlöst bekommen und wo wir umgestaltet werden. Aber für uns primär wichtig ist, dass er unseren jetzigen, und er spricht ja vom sterblichen Leib, den wir jetzt haben, ist ja der sterbliche Leib. Wenn er umgestaltet ist, ist er ja nicht mehr sterblich, dann ist er auch ewig lebend. Also geht es um den sterblichen Leib. Und der soll mit göttlicher Lebenskraft erfüllt werden durch den in uns wohnenden Geist Gottes. Das heißt, unterm Strich, der Geist Gottes erhält unseren Leib am Leben. Er erhält ihn lebendig, solange wir ihn brauchen. Ja, und grundsätzlich heißt es ja, bis ins Greisenalter werden wir kraftvoll und frisch sein, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Das ist sein göttlich niedergeschriebener, verbriefter Wille für die Menschen, für die Christen. Und das macht der Geist aus, der in uns ist. Ja, der soll eben nicht in uns irgendwo im letzten Eckerl, im letzten Winkel verschlossen sein und sozusagen, du hältst dich jetzt schön ruhig, sondern dieser Geist soll unseren Leib erfüllen mit seiner Fülle, mit seiner Kraft, mit seiner Lebenskraft, damit unsere Leiber auch davon profitieren. Der Geist Christi soll nämlich unsere Leiber gesund halten und fit bis ins hohe Alter und vielleicht auch gesund machen, wenn irgendwo Krankheit, Gebrechen oder der Tod, weil Krankheit und Gebrechen sind ja eine Vorstufe vom Tod, schon irgendwo zugeschlagen hat. Ja, dieser Geist Christi in uns soll unseren Leib so mächtig erfüllen, dass sich das andere Zeug, der Tod und die Krankheit und Gebrechen und was weiß ich, was alles gibt für Symptome, nicht mehr festhalten können, sondern rausgeschmissen werden, Heilungen geschehen, dämonische Mächte hinausgeworfen werden und Satans Werke halt einfach zerstört werden. Das ist die primäre Aufgabe für den Geist Christi in uns. Dafür ist er uns ja gegeben. Unsere sterblichen Leiber lebendig machen, am Leben zu erhalten, gesund zu machen, damit nicht irgendwie eine Krankheit oder der Tod vor der Zeit zuschlagen kann. Ja, da müssen wir uns immer prüfen, ob wir wirklich im Glauben an das Erlösungswerk Jesus sind. Nach 1. Korinther 11, 26 bis 32 soll man immer prüfen, ob wir wirklich auch fest in dem Glauben sind, dass wir nicht da lau werden und zwar sagen, ja, wissen wir ja, aber eigentlich ist keine Glaubenspower mehr dahinter. Wenn wir aber immer fest uns bemühen, oder ja, bemühen ist vielleicht blöd ausgedrückt, immer fest disziplinieren und fest im Glauben auf das vollbrachte Werk Jesu, das Opfer am Kreuz, schauen, dann bringt es diesen Geist in uns zum Wirken. Ja, das arbeitet zusammen. Der Geist Gottes arbeitet mit dem Wort Gottes, das Evangelium zusammen. Er arbeitet nicht mit dem Gesetz zusammen. Ja, das Gesetz bringt dir nur Verdammnis ein. Aber das Erlösungswerk des neuen Bundes, das bringt uns den Geist in uns zum Wirken. Aber du musst deinen Glauben draufsetzen. Einfach so automatisch, ja, der ist jetzt in mir drin, der wird schon irgendwie wissen, was er tut und was er nicht tut. Das ist mir ein bisschen zu billig. Aber deinen Glauben darauf zu richten, diese Verse in Römer 8 zu lesen, darüber nachzudenken, zu beten, immer wieder kauen, bringt nach und nach den Geist auch zu wirken in diesem Maß, wie es notwendig ist. Ohne deinen Glauben da reinzusetzen, setzt du einfach die Kraft des Wortes und dieser Erlösung nicht frei. Gott gefällt es nicht, wenn Christen nicht glauben. Es gibt nämlich ungläubige Gläubige, die zwar sagen, dass sie Gläubige sind, aber wenn es darauf ankommt, einfach nicht Gläubige sind. Ihr Verhalten verrät sie dann. Und der Hebräer 11,6 sagt uns ja, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Zu viele Christen versuchen mit ihren Werken Gott wohlzugefallen. Aber das geht nicht. Durch Glauben an das, was er gesagt hat, und daraufhin auch richtig zu handeln, das ist ihm wohlgefällig. Das sehen wir schon als Bild von den Israeliten. Sie kommen nicht in ihr Land, sie kommen nicht in den Segen, den der Herr für sie vorgesehen hat. Sie hatten plötzlich Angst bekommen. Oh, da sind ja Riesen in dem Land. Oh, da sind wir so klein dagegen, da haben wir überhaupt keine Chance. Josua und Kaleb waren im Glauben und haben gesagt, mit unserem Gott werden wir das alles schaffen. Angst hat nämlich diese Riesen gleich nochmal zweimal so groß gemacht. Also riesig waren die nämlich gar nicht. Und der Glaube hat gezeigt, welche gute Früchte dieses Land hat. Das ist ein Unterschied. Der Glaube sieht eine Situation viel, viel angenehmer an und besser an und schöner an als wie die Angst. Die Angst, wenn er eine Situation begutachtet, dann macht er das Schlechte immer gleich riesengroß. Die Angst, die möchte ja gleich Panik einjagen. Also Angst ist der Gegenspieler des Glaubens. Angst zerstört den Glauben. Da müssen wir immer aufpassen, dass wir uns nicht in Ängste verstricken. Weil dann dein Glaube kaputt gemacht wird und dann gefällt es Gott nicht. Wenn du aber im Glauben schaust und im Vertrauen auf sein Wort, dann wird das Problem gleich viel kleiner und der Glaube immer größer. Die Israeliten mussten dann 40 Jahre durch die Wüste gehen und nicht in kürzester Zeit ins gelobte Land einziehen, wie es eigentlich vorgesehen war. Und in der Wüste bekommen sie das Gesetz und mussten auch noch unter Gesetz leben. Also echter Glaube beweist sich oft in widrigen Umständen. Ich weiß, dass widrige Umstände nicht schön sind. Das brauche ich wahrscheinlich keinem erzählen. Aber an widrigen Umständen kannst du deinen Glauben ausüben und hochtrainieren und, ja, und einfach einsetzen. Das müssen wir lernen, das müssen wir einfach sehen. Und immer dann, wenn der Umstand nicht passend ist, den Glauben einsetzen, nicht die Angst vorn hinsetzen und der Umstand noch viel schlimmer ausschaut, wie er eigentlich ist, sondern immer Gott mit einbeziehen. Manche verhalten sich, als gäbe es Gott nicht. Oder er wäre weit fort oder er will ihnen nicht helfen, weil er zornig ist auf sie oder sonst was. Aber einer, der Gott kennt und ihm vertraut und weiß, Gott ist mächtig, allmächtig und er ist für mich, er ist da, der tut sich viel leichter, seinen Glauben den widrigen Umständen entgegenzustellen und auch die dementsprechenden Glaubensbekenntnisse zu machen, das Schwert des Geistes damit auspacken, was wirklich die Wahrheit ist, was geschrieben steht. Und dann wird es ganz unverblümt den Heiligen Geist und seine Power und die Engel Gottes freisetzen und der Umstand wird sich dann wieder so hindrehen, dass passt. Hebräer 3,19 sagt uns, wir sehen, dass sie, die Israeliten, wegen ihres Unglaubens nicht in das verheißene Land hineingehen konnten. Und wenn du Verheißungen hast, dann sei nicht ungläubig, sondern gläubig, damit du in die Verheißung hineinkommst. Das heißt, dass die Verheißung dir auch zuteil wird. Und der Feind möchte uns natürlich da abschrecken und da hui 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 ein bisschen Panik einhauchen, weil damit wir unseren Glauben wegwerfen oder in den Keller drücken lassen und nicht mehr auf das Wort Gottes zu vertrauen. Aber wie gesagt, wir lernen es, wir trainieren es, wir praktizieren es und wir werden dann auch siegreich sein. Und wir werden durch Glauben auch unsere Verheißungen erlangen. Die Leute in Nazareth, die hat auch der Unglaube um ihren Segen beraubt. Ja, da heißt es, Jesus tat nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens, Matthäus 13, 58. Ja, Jesus hätte diese Leute dort auch alle heilen können. Aber es war nicht viel, es waren ein paar Einzelne, ein bisschen Schwächliche, die geheilt wurden, aber mehr ging nicht, weil alle bloß gewusst haben, ah ja, das ist ja der Jesus, der Zimmermannssohn. Sie haben ihn nicht als ihren Retter und Messias und Erlöser akzeptiert. Und das ist Unglaube. Und dann hat sie es eigentlich beraubt von dem, was der Herr eigentlich für sie bereitet hätte. Der Hebräerbrief 3,12 sagt uns sogar, dass dieses Ungläubigsein ein böses Herz ist. Er sagt hier, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Also dieses Abwenden vom lebendigen Gott, nicht mit Gott zu rechnen, nicht mit seinem Wort, auf sein Wort zu vertrauen, mehr auf Fleisch zu vertrauen, auf eigenes Tun und Wissen und Machen und menschliche Kräfte und nicht von Gottes Gnadenhilfe zu erwarten, ist, nennt hier der Schreiber des Hebräerbriefs, ein böses Herz des Unglaubens, einer, der sich abwendet vom lebendigen Gott. Oft wenden sich Leute ganz unbewusst vom lebendigen Gott ab und wenden sich einer toten Religion zu und meinen, das ist ja richtig so, das passt so. Es ist auch kurzfristig sogar bequemer, mag schon sein, aber es ist trotzdem ein Abwenden vom lebendigen Gott. Sie wenden sich einem toten Gott zu. Religion ist ein toter Gott. Lebendiger Gott hat mit Glauben zu tun. Also da müssen Christen aufpassen, dass sie in diesem lebendigen Gott ihr Vertrauen setzen und auf das, was er gesagt hat. Diese persönliche Hinwendung, also eine Beziehung mit einem himmlischen Papa, mit Jesus zu haben, das ist Glaube. Glaube ist doch gar nicht so kompliziert. Wenn natürlich Glaube bloß auf Buchstaben beruht, wird es schwierig. Aber wenn es eine Glaube auf eine Beziehung beruht, dann ist Glaube eigentlich, ja gut, weil du vertraust ihm einfach, du glaubst ihm einfach und er wird tun. Und wenn wir das Wort Gottes immer wieder hören, interessiert hinhören, muss ich sagen, weil nicht so wie manche, ja, habe ich wieder ein Kapitel gelesen, dass Gott zufrieden ist. Nein, das ist nicht diese Art, mit der Gott zufrieden ist. Gott möchte nicht zufriedene Leser, sondern er möchte Partner, er möchte Kinder, er möchte Menschen, Gläubige, die mit ihm zusammenarbeiten, die wirklich hinhören und im Glauben auch verstehen und das zu tun wollen und tun können, wie es in der Schrift auch geschrieben ist. Und dieses Hinhören, das interessierte Hinhören auf das Wort Gottes, das hebt unseren Glauben empor und es macht ihn unterm Strich lebendig und damit auch wirksam. Also dieser religiös tote Glaube, der bewirkt einfach nichts. Er bewirkt schon was, er bewirkt Frust. Frust bewirkt. Ja, das ist aber auch gerade das, was wir nicht haben wollen. Aber der echte, lebendige, hingegebene Glaube, dieser Vertrauensglaube, der wirkt Segen, der wirkt Gottes Eingreifen und ja, er wirkt dann Freude, er wirkt einfach, ja, er bringt Leben hervor. Wir als wiedergeborene Christen, wir sind mit Jesus auferweckt, heißt es in der Schrift. Durch Glauben an die Kraft Gottes. Ja, das ist die Wahrheit und wir sind mit ihm wieder lebendig gemacht im Geist. Und in diesem Geist liegt die Quelle der Kraft. Das heißt unterm Strich, wir leben. Das hört sich vielleicht dumm an, weil wir meinen, wir leben ja schon, seit wir als Baby zur Welt gekommen sind. Aber das ist eigentlich die falsche Sichtweise. Wir leben, seitdem wir wiedergeboren wurden, seitdem wir Jesus als unseren Herrn angenommen und bekannt haben, wir wiedergeboren wurden, seitdem leben wir erst. Wir sind mit Jesus wieder lebendig gemacht worden im Geist. Und das ist das Geheimnis der ganzen Sache. Der Geist in uns, weil auch nicht wiedergeborene Leute, die können intensiv eine Religion ausüben, welche auch immer. Das geht ohne Probleme. Aber da ist Gott nicht im Spiel. Da wirkt die Religion und vielleicht irgendein anderer Geist. Aber nicht der Geist Gottes und nicht der Geist Christi. Wir aber haben den Geist Gottes, den Geist Christi in uns. Denselben Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Kolosser 2, 12 und 13 sagt uns das alles so. Ganz deutlich, zum Beweis lese ich es vor. Wir sind mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wenn man das so liest und darüber nachdenkt, irgendwo begeistert es doch innen im Geist, oder? Mit ihm sind wir mit auferweckt. Durch Glauben an diese Kraft Gottes. An diese Kraft, die ihn auch auferweckt hat. Und er sagt, ihr tot wart in den Vergehungen, in den Sünden Ja, der hat er mit lebendig gemacht mit ihm. Er hat uns mit ihm lebendig gemacht, weil wir mit ihm auferstanden sind, mit ihm auferweckt wurden. Unsere Vergehungen, unsere Sünden hat er vergeben, weil ein anderer dafür bezahlt hat. Und das macht's aus. Es liegt diese Last der Sünde nicht mehr auf uns. Und das bringt Leben. Ja, was könnte man da für ein Beispiel nehmen, wenn irgendjemand da einen schweren Rucksack am Rücken hat, dann macht das Leben nicht viel Spaß, oder? Wenn er die ganze Zeit dort einen Zenten im Rucksack umherschleppt, da tut er sich schwer zu leben. Wenn er aber diesen Rucksack wegtun kann, ablegen kann, diesen Rucksack, den Zentensack der Sünde, dann springt er und hüpft er, weil er endlich los ist, das Zeug. Endlich kann er laufen und tun, wie er mag. Und genau das ist das Bild dafür. Er hat uns lebendig gemacht. Du bist nicht lebendig, wenn du den Zentensack auf den Rücken trägst, oder? Da schleppst du dich höchstens ein paar Meter noch dahin und dann irgendwann brichst du zusammen. Aber hast du diese Last losgebracht, dann kannst du laufen und hüpfen und springen, was du willst. Das ist Leben. Das bringt dieser Jesus Christus in uns hervor, der Geist Christi. Also erfüllt sich für uns dieses Wort, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So steht es im Kolosser 1,27. Dieses Geheimnis soll nämlich uns offenbar sein. Christus in uns, und es ist eine Hoffnung auf Herrlichkeit. Und wenn er in uns ist, ist es nicht nur eine Hoffnung auf die Herrlichkeit, sondern ist es eine Tatsache, dass die Herrlichkeit da ist. Der Geist Christi ist in uns, Jesus ist in uns. Und der in uns ist, ist größer und mächtiger als der in der Welt ist, als der Geist Satans, der Geist der Religion, der Geist alles Bösen und der Finsternis, der unsere, in uns, dieser Jesus, ist einfach weit größer und mächtiger und stärker. Und wir Christen müssen das unbedingt wissen, und dann auch in diesem Bewusstsein anfangen zu leben, um das freizusetzen. Es nutzt ja nichts, wenn du es zwar weißt, aber wenn es dir dann in einer etwas schlechteren Situation nicht bewusst ist, dann setzt du das nicht frei, dann nutzt du das nicht aus. Und dann hast du eben das Problem, das du eigentlich gar nicht haben müsstest. Aber wie gesagt, 1. Johannes 4,4 ist der Beweis. Hier sagt uns der Apostel, der, welcher in euch ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Halleluja, er ist größer. Jesus ist der Herr, singen wir doch im Lied. Jesus ist der Herr und so meinen wir das auch, dass er der Herr ist über alle Dinge. Und wir singen auch, sein Name ist höher als jeder andere. Ja, so ist es. Der Name Jesus ist tatsächlich höher und größer als alle anderen Namen. Ob das ein Mensch ist, ob das ein Geist ist, ob das irgendein Ding ist, ob das eine Krankheit ist oder sonst was ist, alles, was einen Namen hat, da ist Jesu Namen höher und größer und mächtiger. Und in diesem Namen Jesus ist Vollmacht und da ist auch Kraft in diesem Namen Jesus. Vollmacht und Kraft ist im Namen Jesus. Lerne diesen Geist, diese Quelle in dir, diesen Geist der Herrlichkeit durch deinen Glauben freizusetzen. Lerne, ihn anzuzapfen. Nutze diese Möglichkeiten. Ja, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Zapfe diesen Frieden oder diese Freude, die dein Geist hineingelegt hat in dein Inneres, zapfe dies an. Ja, die Frucht des Geistes, heißt es ja im Galaterbrief, ist eben Liebe, Friede, Freude und so weiter. Aber nehmen wir mal Friede und Freude. Das ist in Fülle in deinem Geist vorhanden. Es ist da. Auch wenn du den nicht so fühlst, es ist vorhanden. Und wenn du das freisetzen kannst, dann wirst du auch merken, dass es vorhanden ist. Dann wird der Depression oder der Verstimmung oder irgendeine Probleme, Sorge dich verlassen müssen, wenn sein Friede dein Herz erfüllt, wenn seine Freude aus dem Inneren quillt, dann freust du dich wieder der negativen Umstände. Ich glaube, der Hagin hat einmal geschrieben, dass ihn der Teufel dann gefragt hat, warum er lacht. Und er sagt, er freut sich und er lacht dich aus, Teufel. Ja, weil es das zum Lachen gibt, auch wenn der Umstand furchtbar war. Er lachte ihn aus und hat damit den Sieg errungen. Weil dieses Lachen im Glauben, im Schauen auf das, was der Geist Gottes zu tun vermag, ein Ausdruck des Glaubens ist. Und wo Glaube ist, muss Finsternis, muss Teuflisches zurückweichen. Also zapfe diesen Frieden, diese Freude, diese Liebe, die in deinem Geist in Fülle vorhanden ist, an. Ich kann nur bloß sagen, das ist viel, viel besser als jede Droge. Aber es gibt da eine Menge, jetzt darf man ja Joint rauchen, brauchen eben viele, weil sie ja, gestresst sind, weil es ihnen in der Seele schlecht geht, dass sie wieder ein bisschen lockerer werden. Aber das, was wir haben, das ist viel was Besseres. Besser als jedes Aufputschmittel, jede Droge, jedes Beruhigungsmittel, besser als jede Medizintablette für sowas oder besser als jeglicher Psychiater. Und es ist in uns. Es ist die göttliche Art von Leben durch diese Wiedergeburt. Das hat uns Jesus hineingelegt. Also verachte das nicht oder vergiss es nicht. Lerne es anzuzapfen, lerne es freizusetzen. Das rentiert sich tatsächlich. Und da steckt noch viel, viel, viel mehr drin in unserem Geist, was der Geist Gottes hineingelegt hat. Aber denk dran, es gibt da keine Grenzen. Wenn du weißt, was der Geist Gottes schon alles getan hat, anhand der Bibel, kannst du das ja nachlesen, oder anhand von Zeugnissen, wo Menschen berichtet haben, was er alles für sie getan hat, dann siehst du, nichts ist unmöglich. Nicht bloß bei Toyota, sondern bei Gott, bei Jesus. Da passt der Satz besser hin, nichts ist unmöglich. Du kannst auch Weisheit, Erkenntnis, Talente und Fähigkeiten und so weiter aus dieser Quelle deines Geistes schöpfen. Ja, und noch ein Riesenvorteil, der Geist in dir, wenn sprudelt, wenn er die Oberhand hat, dann bändigt dein Geist dein Fleisch. Ja, das Fleisch, das ja immer noch auf der sündigen Ebene zu Hause ist, hat immer wieder auch Begierden verschiedenster Art und Weise. Und wenn aber der Geist die Oberhand hat, dann werden die Begierden des Fleisches eben in Schach gehalten. Weil die Schrift sagt, wer im Geist wandelt oder wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Weil der Geist ganz was anderes will als das Fleisch. Das Fleisch möchte gerne mal sich ärgern, zornig sein, böse sein, mal ausfällig werden und was weiß ich, was dein Fleisch noch alles einmal tun will, wenn man ihm keine Riegel vorschiebt, keine Schranken vorstellt, dann möchte das Fleisch immer noch etwas tun, was nicht so optimal gerade ist. Ja? Aber wenn der Geist die Oberhand hat, dann hat das Fleisch und seine Begierden einfach nichts zu melden. Ja, das heißt, das Fleisch steckt mir irgendwo den Kopf raus. Hallo, ich möchte mal wieder sündigen. Patsch, gibt's eine auf die Pappe. Du hältst dein Maul. Ja, du hast nichts mehr zu melden, sagt dein Geist, hat die Oberhand. So könntest du vielleicht das einfach mal vorstellen. Ja, wie gesagt, haben wir vorhin schon besprochen, der größte Feind dieser Sache, dass der Geist in uns freigesetzt wird, ist der religiöse Geist. Das ist das größte Übel. Und diesem religiösen Geist gehen die meisten Christen auf den Leim. Ja, sie lesen die Bibel, sie versuchen auch das alles ein bisschen zu machen, was da drin steht. Und irgendwo kommt die Frucht nicht hervor. Weil alles nur über den Verstand läuft und nicht aus dem Geist heraus. Ja, ich lese, ah, das muss ich tun, jenes muss ich tun, das muss ich nicht tun und so weiter. Und ha, hier steht aber eine tolle Verheißung. Ich weiß bloß nicht, wie ich die bekomme, wird mir der Herr dann schon geben oder so. Und die merken nicht, die Quelle ist in ihnen. Und dann kommt's nicht und dann kommt der Frust, weil die Kraft des Geistes fehlt. Deshalb lehre ich ja diese Dinge, damit wir anfangen anzuzapfen, was der Herr bereits in uns getan hat. Wegen seines in uns wohnenden Geistes. Ja, der wohnt in uns, heißt es. Der Geist in uns vermag alles zu tun. Ja, da hat sich der religiöse Geist eingeschlichen zwischen dir und dem Geist und er blockiert den Geist im Herzen. Und das ist scheiße, auf gut Deutsch. Und das muss rausgeschmissen werden. Dieser religiöse Geist, der da blockiert, der muss beseitigt werden und der Geist Christi muss angezapft werden. Dann wird nämlich genau das geschehen, was Galater 3,5 uns sagt. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Und wir haben es ja auch nicht mehr unter dem Gesetz, dann können wir diesen Teil schon streichen von dem Vers. Er tut es aus der Kunde des Glaubens, und da wir ja Gläubige sind und auf das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz vertrauen, ja, darum wird dann auch der Geist Wunderwerke unter uns und durch uns und für uns wirken. Dafür ist er ja da. Er denkt nicht so falsch und sagt, ja, der ist zwar da, aber irgendwo will er nicht so recht. Das ist eine Lüge. Da war der Lügner schon wieder am Werk. Ja, siehst du doch, er tut ja nichts. Siehst du doch, dass nichts passiert. Aber was schauen wir? Schauen wir auf das, was vor Augen ist, oder schauen wir auf das, was uns die Schrift sagt? Die Schrift sagt, dass der Geist in uns Leben wirkt und uns am Leben erhält und dass der Geist uns gegeben ist, um Wunderwerke zu wirken. Er ist uns nicht gegeben worden, dass er keine Wunderwerke wirkt und dass man heute auch mittragen, sondern eben dazu, dass er eben diese Werke für uns und durch uns wirkt. Deshalb sollen wir Christen alles daran setzen, um voll Geistes zu werden, uns das zunutze zu machen. Paulus sagt es ganz eindringlich in Epheser 5,18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Also Ausschweifung ist, wenn du dich betrinkst, egal ob Wein oder Bier oder Schnaps oder Joint oder sonst irgendeine Droge, ist Ausschweifung und ist nicht das, was Gott sagt, sondern werdet voll Geist. Das ist das, was den Unterschied ausmacht. Und da müssen wir uns immer wieder unsere Nase hinrichten, voll Geistes zu werden, auch dafür zu beten, dass wir voll Geistes werden, den Glauben einen Ausdruck geben, ja, ich will das, Herr, ich schaue auf dich, andere Dinge vielleicht mal ein bisschen zurücksetzen, zurückstellen und einfach sagen, ich will aber den Geist Christi in mir, dass er mich erfüllt und dass er mich mit Leben erfüllt und dass er freigesetzt wird, ich will diese Freude und diesen Frieden anzapfen und so weiter. Das muss ein Wollen sein, ich will das unbedingt. Dann setzt du auch deinen Glauben dort rein. Wenn du bloß sagst, naja, das haben wir jetzt wieder gehört, wird schon irgendwas werden. Es ist kein Glaube, das ist halt ja, vielleicht eine Zustimmung. Aber bete, und vielleicht nehme ich jetzt einmal ein paar Sätze als Gebet, die ich jetzt hier noch notiert habe, als Beispiel. Oder mach Glaubensbekenntnisse in dieser Art, weil der Glaube eben einen Ausdruck braucht. Ne? Also wie könnte man da zum Beispiel so beten? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich mit Jesus auferweckt hast zu göttlichem Leben. Du hast mich lebendig gemacht und ich danke, dass du deinen Geist in mir wohnen lässt. Dein Geist ist Leben in mir und er erhält meinen Leib am Leben, erheilt und befreit mich von allen bösen Machenschaften der Finsternis. Danke, Vater, dass dein Geist mich erfüllt mit Weisheit, Erkenntnis, mit Gnade, mit Liebe und Glauben. Dein Geist schenkt mir Offenbarung über dich und über das Evangelium der Gnade. Danke, Herr, du hast mir den Geist gegeben, damit er Wunderwerke an mir und durch mich wirkt. Und ich preise dich dafür. So, ganz kurz, aber man könnte das schon noch eine Zeit lang weiterführen. Es soll ja bloß eine Anregung sein. Und wenn du das bloß auswendig lernst und nachplapperst, ist es nicht unbedingt das, was Gott sich vorstellt, sondern er möchte ja mit dir zusammen. Es soll ein Beziehungsverhältnis aufgebaut werden. Du und dein himmlischer Papa. Du und dein Jesus, der beste Freund. Du und der Heilige Geist, der alles zu tun vermag, den der Herr dir gegeben hat. Das wäre das Ziel der ganzen Sache. Weil eben Gottes Geist in uns wohnt, ja, nicht wenn aber, sondern weil aber der Gottes Geist in uns wohnt. Deshalb hält er uns am Leben oder deshalb sind wir am Leben. Und das ist eine gute Botschaft, das ist das Evangelium, das uns ja, als gute Nachricht, möchte ich fast sagen, verkauft wurde. Aber es ist uns nicht verkauft worden, es ist uns geschenkt worden, es ist tatsächlich eine gute Nachricht. Eine super gute Nachricht. So, und jetzt preisen wir unseren himmlischen Papa wegen der guten Nachricht.